Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Ein fröhliches Hallo und herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Gott ist Liebe. Das ist eine der häufigsten Antworten, die ich auf meine Frage bekomme. Was ist Gott? Wer ist Gott? Kommt eigentlich an erster Stelle immer, Gott ist Liebe. Das ist für mich jetzt ein bisschen abstrakt und nicht wirklich greifbar. Was verbindest du ganz grob damit? Was ist damit gemeint, Gott ist Liebe?
Also ich sage nicht unbedingt, Gott ist Liebe, sondern Gott ist die Liebe. Ich nehme da nochmal einen Artikel vor diesem Wort. Mhm. Das drückt für mich ein bisschen präziser aus, was und wie Gott im Grunde genommen ist. Liebe ist natürlich ein weiter Begriff und wir leben in einer Zeit, in der wir ganz klar auf die romantische Liebe schauen. Ich glaube aber, dass das noch ein deutlich weiteres Spektrum ist und nicht einfach auf die romantische Liebe zwischen zwei Personen zu reduzieren ist. Da kommt eine ganze Menge dazu. Und sich damit zu beschäftigen, was ist das? Wie weit ist dieses Spektrum und was gehört alles unter diesen großen Begriff Liebe? Das finde ich schon sehr spannend. Wenn man das Ganze dann spirituell und religiös versucht zu beantworten und sich an dieser Antwort abarbeitet, glaube ich schon, dass man Gott näher kommt.
Nun ist aber ja nicht für alle Menschen Liebe ein positiv besetzter Begriff. Also wenn man, ich sag mal, schlechte Erfahrungen gemacht hat, traumatische Erlebnisse in der Kindheit, wenn man erlebt hat, dass Menschen, die dich lieben sollten, übergriffig wurden. Wenn man erlebt hat, dass Menschen, die dich lieben sollten, sich abgewandt, dich verletzt haben und, ich sag mal, die tiefsten seelischen Wunden hinterlassen haben, dann ist Liebe für mich kein positiv besetzter Begriff. Und dann ist es für mich auch schwierig zu sagen, durch Liebe komme ich Gott näher, weil das ja eigentlich etwas ist, wo man auf Distanz gehen möchte. Liebe ist etwas, was man dann kontrollieren möchte, was man einschätzen können möchte, was man, ja, wo man ein Auge drauf haben muss, weil Liebe nichts ist, wo man sich erstmal bedingungslos hingeben kann.
Also ich glaube, Liebe ist zunächst einmal ein Ideal, das jeder von uns in sich hat, spürt, beziehungsweise auch möchte, will, braucht. Das ist, will nicht sagen ein Gefühl, aber schon auch ein Gespür. Wir merken, dass es dieses gibt und dass es auch angestrebt wird. Jeder von uns möchte geliebt werden, geliebt sein. Und das ist etwas im Menschen Vorhandenes, dass es natürlich so ist, dass dieses Ideal nicht immer erreichbar ist, vielleicht auch kaum erreichbar ist. Das ist für mich auch klar. Nichtsdestotrotz, dieses Ideal will erreicht werden. Der Mensch braucht es und will es auch.
Aber wenn du sagst, Gott ist die Liebe, dann ist Gott für mich aber nicht das Ideal an Gefühl.
Nein. Also da ist, also Liebe ist Zustand und nicht Gefühl, sonst wird es ruckzuck auch gefühlsduselig. Mhm. Also es ist schon auch wichtig, da mit einem gewissen reifen Anspruch heranzugehen, sich damit zu beschäftigen, darüber nachzudenken, das zu reflektieren. Was ist denn das Liebesempfinden, das ich habe? Was möchte ich denn geben und empfangen? Und mit wem möchte ich zusammen jemanden oder etwas lieben?
Ich sehe das noch ein bisschen so, dass verliebt sein. Für mich ist das ein Zustand, verliebt sein, Schmetterlinge im Bauch haben, überhaupt eine Einladung, sich einen anderen Menschen anzunähern, sich auf einen anderen Menschen einzulassen. Gleichwohl sollte man aber darauf achten, dass wenn die Schmetterlinge landen, dass man sich auch dann die Person, die dieses Gefühl in dir ausgelöst hat, sich dann doch nochmal genauer anschauen sollte. Also passt dieser Mensch zu mir? Verkörpern wir dieselben Interessen? Wollen wir im Leben dasselbe erreichen? Und ich merke, dass viele getrieben sind von dieser Sucht, nach diesem Verliebtsein, nach diesen Schmetterlingen im Bauch. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht mit Gott in Verbindung bringe, sondern das ist ein zutiefst menschliches Gefühl, was ich glaube, dass die Natur uns geschenkt hat, damit wir uns überhaupt auf andere Menschen einlassen.
Also Verliebtsein, Stichwort Schmetterlinge im Bauch, ist natürlich ziemlich einseitig und ist auch schnell
verflogen.
Ja, also hat keinen Tiefgang.
Keine Substanz.
So, natürlich ist es in gewisser Weise menschlich. Die Natur hat es uns gegeben. Allerdings muss man auch sagen, dass das etwas ist, was in uns vorhanden ist. Es gibt es ja. Ja, Schmetterlinge im Bauch sind ja vorhanden. Das spürt man ja. Jeder, der schon mal verliebt gewesen ist, und das kann ich für mich als Priester sogar auch in Anspruch nehmen, spürt Schmetterlinge im Bauch, wenn es um eine Person geht, zu der man sich wirklich auch hingezogen fühlt. So, zunächst einmal ist uns das auch durchaus natürlicherweise von Gott gegeben. Ich glaube, das ist auch Bestandteil der Schöpfung. Insofern gehört es zu unserem Menschsein dazu. Und ich glaube, es ist auch richtig, dieses Leidenschaftliche für eine andere Person in sich zu spüren und dem auch nachzugehen. Das will ich an dieser Stelle einmal klar festhalten. Sicherlich ist es dann allerdings auch so, dass das etwas sehr schnell, sehr Flüchtiges sein kann. Und ich glaube, dass wirkliche Liebe eher etwas ist, was auf Dauer angelegt ist und auch sein soll, was seinen Tiefgang hat und ihn auch haben soll. Also das Flüchtige ist, glaube ich, nicht unbedingt ein Wesenszug Gottes, wenn ich das mal so ein bisschen spirituell ausdrücken darf, sondern Gott als der Konstante, als der Ewige, als der Verlässliche, ist alles andere als flüchtig. So, jetzt sind wir in diesem Spannungsbogen. Da gibt es die flüchtigen Schmetterlinge im Bauch und halt eben den Wunsch nach reifer und tiefgehender Liebe. Wie verträgt sich das? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube allerdings, dass mit dem Flüchtigen ein Anfang gelegt werden kann.
Sehe ich auch so. Und das ist eine Einladung.
Ja, und nehmen wir zum Beispiel mal Jugendliche, die sich kennenlernen, die sich ineinander verlieben und halt eben diese Schmetterlinge im Bauch haben. Es geht ums Kennenlernen seiner selbst, der anderen Person, der Situation und so weiter. Und natürlich ist das auch etwas Flüchtiges. Es wird dann auch, salopp gesagt, ausgetauscht. Man versucht sich an einer anderen Person, lernt sich nochmal selber kennen und so. Also ich glaube, das sind alles Dinge, die vielleicht auch mit Verletzungen zusammenhängen, gar keine Frage, aber die dazu verhelfen, sich besser kennenzulernen, die andere Person kennenzulernen und auch sich darüber Gedanken zu machen, was möchte ich in meinem Leben und wo möchte ich hin?
Jetzt sind wir aber inmitten einer Konsumgesellschaft und Liebe im Zeitalter der Konsumgesellschaft, habe ich schon das Gefühl, dass das wie ein Wegwerfartikel ist.
Ja, klar.
Also das heißt, wir sind umgeben von Dating-Apps und wenn du junge Menschen ansprichst, One-Night-Stands, Dating-Apps. Also ich habe das Gefühl, da wird der eine ausprobiert und wieder ins Regal der Möglichkeiten zurückgestellt, wenn mir irgendwas nicht passt oder ich nicht weitergehen möchte.
Also es ist ja schon ein Bild, das wir haben können. Da hat man sein Smartphone in der Hand und swiped nach rechts oder nach links und dementsprechend
schaut, ob es matcht oder nicht matcht.
Genau. Also es wird geguckt, haut's hin oder haut's nicht hin und es wird sortiert. So. Ich glaube, dass das zu einem ziemlichen Trugschluss führt. Es wird sehr stark auf das Optische geschaut, auf den ersten Eindruck und es verbleibt sehr schnell im Oberflächlichen. Wie gesagt, noch einmal. Ich glaube, die Liebe, die wir meinen oder die Liebe, nach der wir uns sehnen, ist das Dauerhafte, das, womit ich älter werden kann, womit ich etwas aufbauen kann. Und das ist nicht hin und her geswiped und es matcht, sondern es ist halt eben etwas ganz anderes.
Und da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob wirklich junge Menschen oder Menschen generell diese Art von Liebe suchen, sondern ich habe eher das Gefühl, da wird gesucht nach einer Liebe, die mich zufriedenstellt, nach einer Liebe, die mich erfüllt und nach einer Liebe, die mich ergänzt. Da geht es nicht um ein Wir, sich gemeinsam einbringen, um gemeinsam etwas zu gestalten, sondern es geht darum, der andere ist dazu da, dass es mir gut geht, dass ich erfüllt bin. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn ich unglücklich bin, unzufrieden oder genervt und dieser Spirit, sage ich mal, dieser Sparkle, nicht mehr da ist, nicht mehr dieser Funke nicht mehr da ist, dann gehe ich weiter. Weil jeder, der eine Partnerschaft schon mal gelebt hat, weiß, du kommst in jeder Partnerschaft an den Punkt, bin ich jetzt bereit zu investieren, damit es weitergeht oder ziehe ich weiter? Und also, da habe ich das Gefühl, dass heute eher weitergezogen wird, als dass man sagt, ich bin bereit zu investieren, damit diese Verbindung weitergeht und sich entwickeln kann.
Also oberflächlich betrachtet gebe ich dir da klar recht. Wenn wir schauen in unsere heutige Gesellschaft, dann ist das so. Das ist aber, wie gesagt, auch das, was wir, du und ich, beobachten können, was stattfindet, wenn wir mit Personen zusammen sind. Mhm. Ob sie nun um die 20 sind oder 25 oder 30 oder 35 Jahre alt oder vielleicht sogar noch ein bisschen älter. Nichtsdestotrotz bin ich mir ziemlich sicher, dass in unserem Menschsein das Bedürfnis, der Wunsch nach wirklicher Liebe, und das ist die für mich auf Dauer angelegte und auch die tiefgehende Liebe, klar angelegt ist. Wir sind in einer Konsumgesellschaft und das Suchen nach Liebe auf die Art und Weise, wie du es gerade dargestellt hast und skizziert hast, das ist klar vorhanden. Das ist das Suchen von Liebe, so wie ich zum Beispiel ein Kleidungsstück mir aussuche.
Genau. Und bin dann verwundert, dass es mir nicht mehr passt oder auf Dauer nicht mehr gefällt.
So, entweder wachse ich raus, weil ich zu oder abgenommen habe.
Genau.
Oder aber es ist nicht mehr in der Mode. Mhm. Dann lege ich es ab und es kommt weg. Das funktioniert so aber nicht.
Mhm.
Also das ist für den Moment nice to have, aber nichts Ausreichendes.
Ja, weil es auch eine Herausforderung ist, in einer Verbindung zu bleiben, die sich schwierig gestaltet, die vielleicht auch schmerzhaft ist, die vielleicht enttäuschend ist. Und trotzdem sich zu committen und zu sagen, ich bleibe in der Verbindung, ich bleibe in dieser Form. Und meines Erachtens erwächst daraus ja erst Liebe.
Also ich stelle auch fest, es reift auch die Liebe, die Zuneigung, das Mitgefühl, das Mitleid. Das ist bei menschlichen Beziehungen der Fall. Jetzt bin ich natürlich nicht verheiratet. Mhm. Wie gesagt, ich bin katholischer Priester. Aber ich arbeite halt eben auch an dem und an denen, die mir wichtig sind.
Mhm. Mhm.
So, das eine ist der Glaube, an dem ich arbeiten muss. Es ist die Kirche, die ich sehr, sehr gerne mag. Es ist ein großer Satz, aber ich liebe wirklich die Kirche. Mit allen Höhen und Tiefen, die da gerade auch im Moment mit verbunden sind, weil sie einfach für mich auch der Ort ist und das Sakrament ist, in dem Gottes Begegnung, Lernen von Gott und mit Gott halt eben gut möglich ist. Das nur mal eben einmal gesagt.
Ja, wobei damit ich glaube, dass die Liebe zu Gott nicht nur in dieser Form von Kirche erfahrbar sein muss.
Das sehe ich auch so. Aber ich spreche jetzt
einen
Moment für mich.
Ja, darfst
oder
du?
Von, ich spreche einen Moment von meiner Person. Einfach um auch einmal kurz darzulegen, dass auch ich mich mit Liebe auseinandersetze. Und
auch wenn du in keiner Partnerschaft lebst.
Und sie reflektiere, auch wenn ich nicht in einer Partnerschaft lebe. Also insofern ist es hoffentlich nicht zu viel dummes Zeug, das ich dann hier erzähle.
Nein.
Sondern es hat halt eben auch seinen Inhalt. Und das ist mir auch durchaus wirklich wichtig. Wo waren wir stehen geblieben?
Ich würde an der Stelle anschließen wollen, dass wir jetzt sehr viel über zwischenmenschliche Formen von Liebe gesprochen haben. Du aber eingangs gesagt hast, Gott ist für dich die Liebe. Und Gott möchte mit uns eine Beziehung haben. Und da möchte ich schon noch mal drauf eingehen, dass das aber genau dieselben Schwierigkeiten sind, die Menschen haben, eine Beziehung zu einem anderen Menschen einzugehen, dass das auch eine Schwierigkeit ist, eine Beziehung mit Gott einzugehen. Weil auch da muss man dran arbeiten, auch da in einer Verbindung mit Gott bleiben. Das ist nichts, was einem in den Schoß fällt und wo man sagt, okay, ich habe mich einmal zu Gott bekannt und gehe einmal in der Woche in die Kirche. Das ist nicht eine lebendige Beziehung zu einem Gott, von dem ich davon ausgehe, dass der mich liebt.
Also ich glaube, Liebe will dauerhaft gepflegt werden. Mhm. Und da reicht es nicht, einmal in die Woche zum Gottesdienst zu gehen. Sondern das ist etwas, Liebe und Zuneigung ist Lebensbestandteil. Also im Grunde genommen 24/7, wenn man so will.
Mhm.
Und ich glaube, das ist schon auch etwas sehr Wichtiges. Zuneigung, Beziehung ist anspruchsvoll. Das ist nicht etwas, was man so leichtfertig bekommt. Leichtfertig bekomme ich Schmetterlinge im Bauch mit einer Person, mit der ich gerne zusammen bin. Das Dauerhafte, noch einmal, will gepflegt werden. Und das ist, ich will nicht sagen Arbeit. Arbeit ist vielleicht auch nicht so richtig das passende Wort.
Engagement.
Es ist Engagement, es ist Interesse, es ist auch Freude am sich auseinandersetzen miteinander. Also die Auseinandersetzung meine ich jetzt natürlich ohne die atmosphärische Störung und so. Ne? Das muss klar sein. Aber das Beschäftigen mit der anderen Person, so die Erotik, die im Grunde genommen von dieser Person ausgeht oder halt eben von Gott ausgeht oder wem oder was auch immer, also das Anziehende an diesem, womit ich mich gerne auch beschäftige, auseinandersetze, reflektiere, nachdenke, vielleicht auch träume.
Mhm.
Das finde ich schon ziemlich wichtig. Also
ich würde noch weitergehen. Ich glaube ja, dass eine erfolgreiche Verbindung zu anderen Menschen, sei es jetzt in einer partnerschaftlichen Form, familiären, Freundschaft, wie auch immer geartet, nur durch Einbindung Gottes möglich ist. Also ich glaube, dass Gott einen anderen Menschen durch dich lieben möchte. Ich glaube, dass Gott auch dich selbst lieben möchte durch einen anderen Menschen. Das ist ein Kreislauf von Liebe und keine Wechselbeziehung. Und von daher ist das für mich wichtig, weil wenn Gott die Liebe ist, ist das für mich, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, diese Sandförmchen früher, wo man oben Sand reingegossen hat und dann drehte sich so verschiedene Zahnräder und am Schluss unten floss dann der ganze Sand wieder in den Boden rein oder in unten in das Fundament dieses Sandförmchens. Und so stelle ich mir Gottes Liebe vor. Gott gibt seine Liebe in dieses Zahnrädchen, sprich auf die Menschen in ihren Beziehungen. Und jetzt dreht sich das Rädchen gemeinsam oder voneinander weg oder wie auch immer. Und am Ende landet aber Gottes Liebe wieder unten und wird von uns zurückgeführt auf ihn. Das ist für mich ein Kreislauf der Liebe.
Also als dynamischer Vorgang im Grunde genommen, der sich gegenseitig nährt, ergänzt, die Energie mitbringt, um fließen zu können.
Genau.
So eine Art Perpetuum mobile.
Absolut.
So dieses Bild habe ich gerade im Kopf. Also ich finde es enorm wichtig festzuhalten, dass wir Gott, Jesus Christus, im Nächsten erkennen können.
Mhm.
Denn wenn wir das ausklammern, dann ist Gott für uns ein Fantasieprodukt. Dann haben wir Gott so weit weggerückt, dass wir uns ein Bild von ihm machen in unserer Vorstellung, in unserer Vorstellungskraft, indem ich mit Gott alleine bleibe, ohne dass der Nächste da irgendwie einen Platz hat, dann wird das alles sehr, sehr klein. Ich glaube allerdings, dass Gott eben nicht klein ist, sondern eher groß und auch großartig. Also ist es mir wichtig, auch festzuhalten, das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, welches Wesen hat Gott, aber wenn wir sagen, Gott ist die Liebe, dann ist die Liebe ein Wesenszug Gottes. Ein nächster ist halt eben Erkennbarkeit, wie gesagt, im Nächsten. Und dadurch ist er kein Fantasieprodukt, sondern halt eben konkret oder deutlich konkreter zum Beispiel. Und wenn ich im Nächsten Gott oder Jesus erkenne, dann bin ich in einer liebevollen Beziehung, weil mit dem Nächsten unter dem Gesichtspunkt Gott, Jesus Christus, im Nächsten zu erkennen, mit dem Nächsten gehe ich gut um, liebevoll um. Ich kann gar nicht anders.
Ja, und da würde ich dann hinzufügen, dass also Liebe, die Liebe Gottes ist für mich der Klebstoff, um es mal so zu formulieren, der die Trennung aufhebt zwischen Menschen, der die Trennung auch und die Konflikte auch aufheben kann, weil du wieder die Einheit erkennst.
Ja, also du sagst Klebstoff. Ich habe dafür das kleine Wörtchen und.
Mhm.
Also der Nächste und ich ist etwas ganz anderes, als wenn ich sage der Nächste oder ich.
Mhm.
So, und dieses kleine Wörtchen und ist für mich das Synonym schlechthin für Gott. Er ist Interesse, also das Dazwischensein.
Mhm.
Dieses kleine Wörtchen und ist dazwischen, zwischen dem Nächsten und mir. Und das ist in der Tat der Klebstoff, der Kitt, der zwei zusammenfügt und, ich will nicht sagen, zu einer Einheit macht, aber doch.
Ein Fleisch in der.
Ja, okay. Und doch bleiben beide individuell unterschiedlich. Das ist ja in einer Beziehung halt eben auch so.
Das soll ja auch so sein.
Und doch schauen sie und gehen sie gemeinsam in eine Richtung. Bildlich gesprochen, idealerweise sogar Hand in Hand. Also es gibt Konsens über bestimmte Punkte, halt eben vor allem das Leben gemeinsam weiterhin anzugehen, zu gestalten. Also wie gesagt, dieses kleine Wörtchen und ist für mich ausgesprochen wichtig, weil es mir hilft, den anderen zu erkennen und halt eben in dieser Beziehung Gott und seine Liebe wahrnehmen zu können.
Jetzt landen wir, es ist schon spannend, automatisch, wenn man den Begriff Liebe nennt, doch auch immer wieder in der ersten Form bei einer partnerschaftlichen Liebe. Und da kursiert ja seit einigen Jahren so ein Konzept, ich nenne das jetzt mal so, der Seelenpartner. Also viele glauben, es gibt einen Menschen, nur einen Menschen, der für mich bestimmt ist, der meine Seele versteht, mich in meiner Seele erfasst. Und da gibt es in der New Age-Bewegung auch so etwas wie Dualseelen, Zwillingsflammen. Und das ist das Konzept oder ein Verständnis dahinter, dass Gott eine Seele geteilt hat in eine männliche und eine weibliche, die inkarniert sind und die sich jetzt ein ganzes Leben lang suchen und sich irgendwann finden. Und wenn sie sich gefunden haben, ihre Lernaufgaben gemacht haben, sich vereinigen und dann eine höhere Form von Liebe leben können. Was hältst du von solchen Konzepten?
Yo. Also, nein, ohne es ins Lächerliche ziehen zu wollen. Also, du hast ja eingangs gesagt, seit einigen Jahren gibt es diese Gedanken zu diesem Konzept im New Age-Bereich oder wo auch immer. Also, wenn ich höre seit einigen Jahren, dann sage ich ganz klar, es ist eine Mode. Es ist aufgekommen und es wird auch wieder vergehen, weil es wird keinen Bestand haben, diese Vorstellung. Das glaube ich nicht. Das ist im Moment etwas, was sich ausgedacht wurde, überlegt wurde, sicherlich auch durch bestimmte Beobachtungen, die gemacht wurden. Ich will auch gar nicht sagen, dass da nichts von brauchbar ist. Allerdings sage ich noch einmal, seit einigen Jahren ist es da, diese Thematik. Ich glaube, das ist nicht von Dauer. Ich glaube, das ist eher, wie gesagt, ein Phänomen unserer Zeit. Ich glaube das nicht. Also
gleichwohl gibt es aber ja das Phänomen, dass zwei Menschen sich begegnen und sich sofort vertraut sind, sich irgendwie verbunden fühlen, sich irgendwie ja in einem und demselben Umfeld befindend empfinden.
Ja, das, wie gesagt, ich will das ja auch gar nicht in Abrede stellen, dass es bestimmte Phänomene von dem, was dort beschrieben ist, was du vorhin skizziert hast, nicht gibt. So, das stelle ich nicht in Abrede. Gar keine Frage. In Freundschaften haben wir das, ne? Also zwei Personen begegnen sich und haben auf Anhieb eine gewisse Übereinstimmung, einen gewissen, sagen wir mal, Konsens.
Ja gut, das gibt es auch in der Liebe auf den ersten Blick, die berühmte Liebe auf den ersten Blick. Also das ist nicht nur in Freundschaften, sondern das ist schon so, dass man da reingeht und sagt, wow, was ist hier passiert?
Ja, so. Die Frage ist für mich nur, ist das auch wieder etwas auf Dauer angelegtes? Also ich will nicht in Abrede stellen, dass es das nicht gibt. Ich sage nur, es ist eine Mode. Und bei Modeerscheinungen seit einigen Jahren gibt es das, bin ich zunächst einmal skeptisch.
Also ich glaube nicht, dass Gott so grausam ist und eine Seele in zwei Seelen teilt. Das macht für mich keinen Sinn. Gleichwohl glaube ich aber, dass sich Menschen begegnen, die das Gefühl haben, wir sind seelisch, ich sag mal, wir grasen auf derselben Weide. Wir kommen aus einem ähnlichen Kontext. Glaube aber, und das ist mein ganz ursprünglicher Gedanke, dass wenn ich eine Verbindung mit Gott aufnehmen möchte, ist es notwendig, dass meine Seele, je geheilter meine Seele ist von Wunden, Verletzungen, traumatischen Erlebnissen, umso einfacher und umso leichter und umso erfolgreicher ist eine Verbindung mit Gott. Das ist meine persönliche Erfahrung. Je mehr deine Seele geheilt ist, umso mehr kannst du dich auf eine Verbindung mit Gott einlassen und auch auf eine Liebe mit Gott. Und ich glaube schon, dass Gott manchmal Begegnungen mit anderen Menschen nutzt, damit du an deine Wunden kommst, damit du deine Wunden heilen kannst. Und das geht nun mal in Beziehungen, in Verbindungen einfacher, als wenn mir jemand emotional egal ist. Dann berührt mich das nicht, dann kann meine Seele auch nicht heilen, dann komme ich auch nicht mit Urwunden in Berührung. Ich glaube also sehr wohl, dass es Menschen gibt, mit denen du dich auf einer ganz speziellen Art verbunden fühlst. Aber ich glaube, dass das, um mal so einen Begriff zu nennen, ich glaube, dass das keine Seelenpartner im Sinne von Liebespartner sind, sondern Heilungspartner, die dir helfen sollen, dass deine Seele heil werden kann. Und eine geheilte Seele kann sich durchaus in einer ganz anderen Qualität auf die Liebe Gottes einlassen.
Also dem Gedanken kann ich ja was abgewinnen. Ob jede Seele jetzt geheilt werden muss oder ob es nicht auch schon eine weitgehend heile Seele gibt, das lassen wir mal dahingestellt. Wichtig finde ich noch einmal den Ansatz, den du vorhin auch gebracht hast, also dass Gott nicht eine Seele geteilt hat, auf zwei Personen aufgeteilt hat, die sich dann irgendwie finden müssen und dann passiert etwas Heiles. Mhm. Ich gehe davon aus, dass also es eine Seele pro Person gibt. Das ist etwas sehr Individuelles.
Das glaube ich auch.
Und so sind wir halt eben als Person beseelt und nicht halb beseelt, sondern voll. Die Seele ist auch nicht unbedingt ein Körperteil, sondern halt eben eher ein, sagen wir mal, Ort in uns, in dem Gottes Begegnung möglich ist, in dem uns vielleicht das Gewissen anspricht, solche Dinge. Da muss man sehr aufpassen, was ist die Seele und wie gehe ich mit ihr um, beziehungsweise wie gehen andere mit ihr um, halt eben auch Gott.
Nun gibt es aber ja den Hinweis in der Bibel, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Woher weiß ich denn jetzt, was Gott zusammengefügt hat? Also wie kann ich als Mensch erkennen, dass das ein Mensch ist, mit dem Gott mich zusammengefügt hat? Wo kann ich die Fügung erkennen?
Das ist natürlich schwierig zu beantworten, das muss man klar sagen. Ne? Da will ich auch als Priester jetzt nicht vorlaut sein. Mir ist es schon wichtig, dass wenn ich zum Beispiel zwei Personen vor mir habe, die die Ehe eingehen wollen, also ein Mann und eine Frau, dass die schon auch reflektiert und reif hierher kommen und ihre Entscheidung leben wollen. Also dass die im Grunde genommen einen Konsens hergestellt haben, ja, mit dir gehe ich weiter durch mein Leben. So, das kann nichts Flüchtiges sein, sondern das ist schon etwas, was auf Dauer, wie gesagt, angelegt sein muss. Da muss man schon drauf gucken. Ich kann denen nicht sagen, ich kann zwei Menschen nicht sagen, wie sie es zu machen haben. Ich kann nur raten, überlegt, was ihr tut. Denkt nach. Hört auf euer Herz. Überlegt wirklich, will ich das mit dieser Person eingehen? Ich kann nicht hingehen und sagen, so und so habt ihr es zu machen. Das wäre vorlaut, das wäre, glaube ich, auch übergriffig.
Ich glaube, dass es sich durch eine innere Führung zeigt. Also je mehr du auf Gott ausgerichtet bist, umso mehr kannst du auch wahrnehmen durch entweder Intuition, durch bewusstes Gespräch, ob dieser Mensch, der da vor dir sitzt, auch wirklich der ist, der für dich vorgesehen ist, für dich bestimmt ist. Das glaube ich ganz fest.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube schon, dass man in sich wahrnimmt, ja, der oder die ist die richtige Person. Hm. Und das, wenn sich das dann halt so auch herausstellt, ist, glaube ich, auch die auf Dauer angelegte Liebe. Hm. Die oder ein ähnliches Phänomen spüre ich in mir ja auch. Also ich bin ja nicht Priester geworden, um nach ein paar Jahren wieder aufzuhören, sondern ich will damit alt werden. Mhm. Und damit gehe ich auch in den Tod, wenn man so will. Mhm. So, also das ist für mich etwas, was ich durchaus auch kenne. Also in mich hineinhören, möchte ich dabei bleiben.
Will ich investieren?
Ja, will ich investieren auch in diese
damit
Beziehung?
Damit es weitergeht.
Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Auch das ist wieder etwas Dynamisches. Mhm. Also die Liebe bleibt ja nicht so, wie sie vor 10 oder 12 Jahren war, sondern sie verändert sich ja auch. Also Schmetterlinge im Bauch, das kann ein Start sein und das ist auch gut so. Oder die Liebe auf den ersten Blick, das kann ein Start sein und das ist auch gut so. Nur wird es dabei nicht bleiben, sondern Liebe und Zuneigung, Partnerschaft verändert sich halt. Die Person verändert sich, sie wird älter, es kommen Eindrücke hinzu, die auch den Charakter prägen und solche Dinge einfach. Das kommt halt vor. Und natürlich verändert das dann halt eben auch die Art der Beziehung. Und das will, glaube ich, gut auch im Blick behalten werden. Und wenn ich es im Blick behalte, ist das halt eben auch Pflegen der Liebe. Wenn ich es nicht im Blick behalte, wenn das aus dem Blickfeld herausfällt, dann ist da auch irgendwo ein Cut. Mit den Konsequenzen, die es dann halt eben auch haben kann.
Nun sind wir beiden ja nicht die Ersten, die sich damit beschäftigt haben. Gott ist Liebe. Was könnte das für eine Liebe sein? Welche Formen von Liebe gibt es? Das hat ja C.S. Lewis, der Schriftsteller von den Chroniken von Narnia, bereits auch getan. und hat für sich vier Arten der Liebe definiert, die ich dir gerne mal vorstellen wollen würde. Er hat die bezeichnet als Storgi, griechisches Storgi, das heißt Anziehungskraft. Eine zweite Art von Liebe ist für ihn Philia, die Freundschaft. Die dritte Art der Liebe ist für ihn Eros, also die geschlechtliche Liebe. Und die vierte ist Agape, die göttliche Liebe und die bedingungslose Liebe. Kannst du mit der Unterteilung, die er da für sich festgestellt hat, was anfangen?
Ja klar, also das sind ja vier Stichworte aus dem Liebesverständnis im Grunde genommen des antiken Griechenlands. Ne? Mhm. Die können auch noch ergänzt werden, ich kann sie auch noch mal christlich ergänzen. Also, aber es ist doch völlig klar, dass es also die familiäre Liebe gibt. Mhm. Also ein Mann und eine Frau, die Kinder haben. Also beide Partner lieben sich gegenseitig und beide gemeinsam lieben halt eben die Nachkommen. So. Es gibt die selbstlose Liebe, also der eine pflegt den anderen, die andere. Die freundschaftliche Liebe ist auch klar. Also zwei Personen sind eng miteinander befreundet und pflegen diese Freundschaft. Und dann gibt es natürlich auch noch einmal die leidenschaftliche Liebe, in der es schlicht und einfach auch um Geschlechtsverkehr geht, also Nachkommenschaft zu zeugen. So, ich würde noch einmal auch zwei weitere Formen von Liebe anfügen. Das eine ist Pragma, also die beständige Liebe. Also das, wie gesagt, ich komme da immer wieder mit dem Dauerhaften. Also, dass es eben nicht flüchtig ist, sondern auf Zeit halt eben angelegt ist. Und es kommt einfach noch einmal auch dann die Philautia, also die Selbstliebe. Das sind zwei Ergänzungen, die ich vielleicht noch einmal mit einbringen möchte in dieses antike Liebesverständnis. Ich finde, das sind sechs dann in Summe wunderbare Stichworte, die man gut in Überlegungen mit hineinnehmen kann. Mhm. Ich finde, alle sechs Stichworte sind wichtig. Die von C.S. Lewis stechen heraus. Das ist das, was uns sehr schnell begegnet in unserem Leben. Halt eben das Beständige und die Selbstliebe wird schnell ausgeklammert. Ich finde sie doch durchaus wichtig und sie müssen auch, finde ich, mit in Überlegungen hinein einfließen.
Ja, weil die Selbstliebe wird ja auch von Jesus als zweites Gebot genannt, also liebe deine Nächsten wie dich selbst. Also Liebe ohne Selbstliebe ist ja in der Form auch nicht möglich.
Ganz genau. Also da hat man ja den Eindruck, dass Jesus von Nazareth da gedanklich ganz gut zu Hause war in diesen antiken Vorstellungen. Mhm. Also der kannte sich durchaus aus. Und es sind Stichworte, die da gefallen sind, die Jesus in sich aufgenommen hat und auch Teil seiner Botschaft wurden. Wichtig ist dann aus christlicher Sicht noch einmal auch gerade die Agape, die selbstlose Liebe, die bei uns dann halt eben in diakonalem Engagement sich ausdrückt, in der Caritas, also der Liebe zum Nächsten, der Nächstenliebe, ist noch einmal ein wichtiger Begriff, um das Christliche hineinzubringen.
Bei Agape, die würdest du jetzt als selbstlose Liebe, als bedingungslose Liebe charakterisieren?
Ja.
Okay. Dem würde ich aber gerne entgegenhalten, dass jemanden bedingungslos zu lieben etwas anderes ist als bedingungslose Liebe. Das eine ist ein Akt, also jemanden bedingungslos lieben ist ein Tun, ist ein Akt. Und bedingungslose Liebe als solches ist für mich ein Zustand. Das eine ist für mich Liebe haben und das andere ist für mich Liebe sein. Wenn ich jemanden gegenüber karitativ tätig bin, ist das ein Akt der Liebe. Ist das kein Zustand der Liebe? Der
genau.
Zustand der Liebe setzt den Akt der Liebe voraus.
Richtig, also das karitative Tätigsein ist tätige Liebe.
Genau, die sich aber aus dem Zustand von Agape ergibt.
Das wäre das Ideal.
Mhm. Mhm.
Also nehmen wir zum Beispiel einen Krankenpfleger, eine Altenpflegerin oder so. Das ist tätige Liebe, was dort praktiziert wird. Ganz viele Personen in diesen Berufsgruppen machen das wirklich aus Überzeugung, ich möchte fast sogar sagen aus Berufung. Man merkt das durchaus, wenn man auf Stationen kommt, wie Personen dort mit den Personen umgeht, die zu pflegen sind. Das ist kein Job, sondern das machen Personen wirklich auch aus sich heraus und sie haben in sich hineingehorcht, wer bin ich, was kann ich, wozu bin ich im Grunde genommen da? Und dann haben sie halt diesen Beruf gelernt, erlernt. Und dann werden sie halt eben im Sinne der karitativen Liebe tätig?
Ja, ich möchte trotzdem nochmal darauf zurückkommen, dass ich glaube, dass man nicht aus sich heraus alleine liebevoll tätig sein kann, sondern dass, wie soll ich sagen, die Liebe Gottes ist für mich ein Zustand, ist für mich wie das Benzin, das ich brauche, damit mein Motor tätig werden kann, damit ich aktiv werden kann. Und das ist auch das, was mich bei C.S. Lewis so ein bisschen stört und auch bei der Aufteilung, die du gemacht hast. Es sind für mich Formen der Liebe, Erscheinungsformen der Liebe. Alle, die du genannt hast, sind herausragend. Alle, die C.S. Lewis genannt hat, sind alle herausragend. Aber ich würde nicht die Agape einordnen wollen. Für mich ist die Agape allen Erscheinungsformen übergeordnet. Es erklärt sich sonst mir nicht, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Für mich ist Liebe in dem Zusammenhang eben ein Zustand und eine Entscheidung. Aber kein Tun, sondern das ergibt sich aus diesem Zustand heraus. Das ist das, was ich vorher meinte mit diesem Sandförmchen, Sandkastenförmchen. Du brauchst die Liebe Gottes, um selbst in Liebe tätig sein zu können. Das kannst du nicht alleine aus dir heraus.
Ich glaube, dass die sechs Formen der Liebe ineinander übergehen und nicht streng voneinander getrennt sind.
Wie gesagt, ich würde Agape überordnen. Agape wäre die einzige Liebe, die ich rausnehmen würde, die ich den anderen wie so ein Filter, so dass das in die anderen Formen der Liebe, Erscheinungen der Liebe hineinfließt und dass die sich gegenseitig bedingen und fließende Übergänge haben, bin ich völlig bei dir. Eine freundschaftliche Liebe kann auch eine partnerschaftliche Liebe, eine familiäre Liebe, kann auch eine karitative Liebe. Also da bin ich völlig bei dir, dass das ineinander fließend und ineinander übergehen kann. Lediglich Agape ist für mich eine Voraussetzung, damit diese anderen Formen von Liebe eine Qualität haben. Das ist für mich ein bisschen hierarchisch. Also Agape ist für mich den anderen Formen der Liebe übergeordnet.
Für mich ist es nicht ganz so hierarchisch. Mhm. Bis auf die Selbstliebe haben alle anderen Liebesformen, die anderen fünf genannten, auch etwas Selbstloses. Die Selbstliebe kann nicht selbstlos sein. Mhm. Das wäre ein Widerspruch. Aber in der leidenschaftlichen Liebe, in der freundschaftlichen Liebe, der familiären Liebe, der beständigen Liebe ist auch immer etwas Selbstloses, also etwas Gelöstes von mir selbst, wenn man so will. Ich gebe und löse etwas von mir, wenn man so will, bin gelöst von diesem. Ich glaube, das ist schon auch wichtig zu sehen. Was ein bisschen hinkt, meiner Meinung nach, ist, dass wenn wir in diesen sechs Liebesformen sind, also in diesen sechs vollständig, dann sind wir vollständig irdisch. Wir sind.
Das ist auch mein Problem. Es ist so, komplett horizontal.
So, ganz genau. Darauf will ich eigentlich hinaus. Also das antike Griechenland bleibt im Horizontalen. Unter uns Menschen, wenn man so will. Und bezieht das Göttliche nicht unbedingt mit ein. Das verwundert auch nicht, wenn ich mir den antiken Götterhimmel des alten Griechenlands anschaue, ist das mit Liebesvorstellungen, die vom Göttlichen kommen, aus diesem Pantheon des Griechischen, kaum denkbar. So, das sind Heldengestalten, muskelbepackt, auf Macht aus und Durchsetzungskraft. Das hat mit Liebe in der Regel wenig zu tun. Also Liebe im antiken Griechenland wird vollständig horizontal im irdisch-menschlichen verortet. Da ist das Jüdische und das Christliche noch einmal ganz anders unterwegs. Und das Christliche noch einmal deutlich stärker, als es im Jüdischen der Fall ist. Indem das also das Stichwort Liebe noch einmal deutlich stärker gewichtet wird. Jesus spricht ja zum Beispiel auch davon, liebe deine Feinde, bete für die, die dich verfolgen. Da ist das Judentum völlig anders aufgestellt.
Ich meine mit hierarchisch genau das, was du gerade angesprochen hast und ausgeführt hast, das ist eben für mich auch vertikal und das zeigt sich ja auch in den Geboten, in den beiden Geboten von Jesus. Jesus stellt an erste Stelle Gott und deine Verbindung mit Gott, also das heißt Gott und die Liebe Gottes sollte an erster Stelle stehen und ich glaube, aus dieser Liebe zu Gott heraus, aus dieser Liebesverbindung mit Gott heraus ergibt sich das zweite Gebot. Also das heißt, ich von mir allein heraus bin nicht in der Lage, einen anderen zu lieben, aber auch mich nicht so vollkommen zu lieben, wie Gott das tut. Und das ist das, wo es für mich halt wieder dieser Kreislauf der Liebe ist. Der besteht für mich vollkommen aus Gebot 1 und Gebot 2. An erster Stelle steht die Liebesverbindung mit Gott, aus der sich heraus die Liebesverbindung zwischen den Menschen ergibt.
So, und dann ergibt sich daraus nämlich auch, wie ich finde, eine logische Hierarchie. Also zunächst einmal, an erster Stelle steht die Gottesliebe. Meine Liebe zu Gott, Gottes Liebe zu mir.
Genau.
So, das ist das Erste. Das Zweite ist, du sollst deine Nächsten lieben. Und das ist für mich halt das, was ich unter leidenschaftlicher Liebe, freundschaftlicher Liebe, familiärer, selbstloser und beständiger Liebe ergibt. Diese fünf Bereiche des antiken Liebesverständnisses. Und dann kommt an dritter Stelle halt eben die Selbstliebe. So diese Art von Hierarchie, die mache ich durchaus aus. Aber im menschlichen Bereich, also in dieser zweiten, ja, in der nächsten Liebe, da sehe ich nicht unbedingt eine hierarchische Ordnung, in der die Agape eine besondere Stellung einnimmt. Das würde ich so nicht unbedingt sehen. Ich gucke eher auf dieses dreifache Liebesgebot, liebe Gott, deine Nächsten, wie dich selbst, und mache in dem halt im Grunde genommen eine gewisse Hierarchie. So dass ich das Horizontale und das Vertikale gut zusammenbringe. Ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere.
Das sehe ich ähnlich und damit kann ich auch absolut konform gehen. Denn damit schließt sich für mich auch der Kreis unserer heutigen Podcast-Folge. Gott ist die Liebe. Und für mich, denke, da sind wir beide uns einig, ist Gott nicht ein Gefühl der Liebe. Das ist erst die zweite Ebene, sondern in erster Linie ist Liebe für mich ein Zustand und ich möchte sagen auch ein Bewusstsein aus der Verbindung heraus mit Gott, aus der du in der Lage bist, Verbindungen mit Menschen in welcher Form auch immer zu leben.
Ja, ich würde sagen in der Verbindung mit Gott, aus der heraus ich dann Leben und Liebe gestalten kann.
Jan, ich danke dir ganz herzlich für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Mir hat es ebenfalls Spaß gemacht.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.